Ja, wir wollen dieses Jahr auch wieder mit einem neuen Buch beginnen. Ich bin froh, dass wir uns wieder einem Bibelbuch widmen können. Letztes Jahr haben wir ja viele Themen durchgegangen, haben Grundlagen gelegt. Aber ich denke, wir merken doch, wenn wir die Bibel durchlesen, dass die Bibel eben nicht so geschrieben ist. Das sind nicht einfach Themen, die wir dort hören, sondern Gott offenbart sich eben in der Geschichte. Und Gott schreibt auch mit uns Geschichte. Und deswegen ist das so wertvoll, wenn wir einfach Bibel auslegen. Ich dachte, zu Anfang mache ich eine kleine Einführung in die Samuel-Bücher. Ich halte es wirklich kurz, weil wir heute auch einen längeren Abschnitt haben. Einfach ein paar Punkte, die ihr vielleicht mitnehmen könnt. Zuerst das Buch Samuel oder das erste und zweite Buch Samuel. Warum ist es nach diesem Propheten benannt worden? Er ist einer der Hauptpersonen dieser Bücher. Er ist der von Gott erbetene Prophet und Richter. Und einige Gründe sind hier vielleicht nochmal zu nennen, warum das Buch seinen Namen trägt. Einmal ist er der Schlüsselcharakter dieser Bücher. Wir würden vielleicht sagen, eigentlich müsste es nach David benannt sein. Aber wenn wir genau hinschauen, merken wir, er ist der Königsmacher. Er setzt die zwei weiteren Hauptpersonen in diesen Büchern ein, einmal Saul und David. Und dann ist Samuel auch ein Führer für das ganze Volk, so eine Art zweiter Mose. Mose hat Israel aus der Gefangenschaft aus Ägypten herausgeführt. Und bei Samuel war es so, da war in Israel geistliche Orientierungslosigkeit, die Zeit der Richter. Und er hat es geschafft, das Volk da herauszuführen, aus nationaler und geistlicher Orientierungslosigkeit. Nun, wer hat diese Bücher geschrieben? Es wird uns nirgendwo genaueres gesagt, aber man geht doch davon aus, dass Samuel zumindest den größeren Teil geschrieben hat, zumindest bis 1. Samuel 25, da wird dann sein Tod beschrieben. Und danach haben es vielleicht zwei weitere Propheten weitergeschrieben, man nennt Nathan und Gad. Warum die beiden? In 1. Chroniker 29, Vers 29 werden die beiden erwähnt. Und da heißt es auch, dass sie auch Schriften verfasst haben. Also könnte sein, dass die beiden da weitergemacht haben. Auf jeden Fall, wenn wir die Bücher lesen, merken wir, dass sie einen sehr starken prophetischen Charakter haben. Und in der hebräischen Bibel wird das auch nicht irgendwie Geschichtsbüchern oder so zugeordnet, sondern den Propheten. Also das ist schon vielleicht ein bisschen anders als bei uns. Für uns, glaube ich, eher wichtig, welche Bedeutung haben die Samuel-Bücher? Diese Bücher bilden einen Übergang von der Richterzeit zur Königszeit. Ich glaube, die Aussage ist uns bekannt. Ende des Buches Richter, da heißt es, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Richter 21, Vers 25. Nun, das lag nicht daran, dass es grundsätzlich keinen König gab. Das werden wir hier auch nochmal festgestellt bekommen. Gott war eigentlich König über das Volk, aber man wollte ihn nicht haben. Und dann hat Gott Folgendes gemacht, er hat Richter eingesetzt. Aber das waren eben nicht so nationale Figuren, sondern eher örtlich begrenzt haben sie gehandelt. Und sie haben es auch nur geschafft, immer zeitweise das Volk zu befreien. Und deswegen wird irgendwann der Ruf laut nach einem König. Die Frage ist, wer soll dieser König sein? Und da hilft uns eigentlich schon das Buch, das dazwischen liegt, das Buch Ruth. Im letzten Vers wird Folgendes gesagt, das ist eigentlich so eine Art kleines Geschlechtsregister. Obed zeugte Isai, Isai zeugte David. Und im Buch Ruth wird schon deutlich gemacht, dieser David wird am Ende König sein. Doch das Volk wird etwas Zeit brauchen, um das zu verstehen. Gerade in der Geschichte von Saul merken wir, dass sie haben ja eine andere Vorstellung von einem König. Den das Volk bevorzugt, also Saul, den verstößt Gott. Den Gott bevorzugt, das ist David, den verstößt der Mensch. In diesem Fall ist das der Saul. Und daher sehen wir auch David im ersten Samuelbuch immer wieder auf der Flucht, im Exil. Und damit wollte ich einen kleinen Übergang machen zu einem anderen David, dem Sohn Davids, der später kommen sollte. Da haben wir nämlich eine ähnliche Geschichte. Was seine Person anbelangt, da sehen wir auch, dass Gott und die Menschen irgendwie nicht auf einen Nenner kommen, den Gott erwählt hat. Die Bibel sagt auch, Christus ist der Auserwählte, den verstoßen viele Menschen. Aber dennoch bleibt das Urteil Gottes bestehen. Von David heißt es, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ähnlich äußert sich auch Gott gegenüber seinem Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Das sagt er zum Beispiel auf dem Verklärungsberg. Und dann gibt er den Jüngern noch etwas mit. Da heißt es, auf ihn sollt ihr hören. Und das taten die Jünger Jesu auch. Und so wie David im Exil so eine kleine verschworene Truppe um sich herum hatte, die zu ihm hielt, so war das auch bei den Jüngern Jesu. Sie hielten auch zu Jesus und taten wirklich, was Jesus sagte. Und da haben wir eine schöne Parallele. Also man kann das erste Samuel-Buch vielleicht nach drei Hauptpersonen aufteilen. Damit ende ich auch die kleine Einführung. Zuerst beginnt es mit Samuel. Er ist der von Gott Erwählte und von den Menschen verstoßene Prophet und Richter. Dann kommt Saul. Er ist der von den Menschen Erwählte und von Gott verstoßene König. Und als drittes taucht dann der David auf. Er ist der von Gott Erwählte und von den Menschen verstoßene König. Zumindest ist das im ersten Samuel-Buch so. Und damit machen wir auch einen Einstieg in das Buch 1. Samuel. Ihr könnt das gerne aufschlagen. Wir haben heute einen längeren Abschnitt, Kapitel 1 und Kapitel 2, die ersten 10 Verse. Ich werde das hier nicht alles lesen und kann heute auch wirklich nur so einen kleinen Überblick geben über diesen längeren Abschnitt. Auf jeden Fall merken wir, wenn wir das so durchlesen, dass die Bibel oft so im Kleinen anfängt. Das ist hier so eine ganz unscheinbare Familie, die hier genannt wird, Elkanah und seine beiden Frauen. Wir merken, dass nicht alles gut läuft in dieser Familie, also auf gar keinen Fall perfekt. Aber da ist eine Frau, die fällt ganz besonders auf, nämlich als Beterin. Und das ist die Hanna. Und mit dem Gebet tritt Gott ins Geschehen und da verändert sich dann alles. Lasst uns beginnen, die ersten 8 Verse. Wir fangen an mit einem Konflikt in der Familie. Wir lesen von Elkanah, er ist ein Levit und er wohnt in Ephraim. Er hat eben diese 2 Frauen. Eine heißt Hanna, die andere Penina. Und wir merken, der Konflikt ist schon vorprogrammiert. Penina hat Kinder, Hanna hat keine Kinder. Und das nutzt die Penina auch schamlos aus. Auf der anderen Seite lesen wir, der Elkanah liebt besonders die Hanna und der bevorzugt sie auch. Und das alles bedeutet natürlich, dass um Liebe gebuhlt wird. Da kommt Neid auf, Zwietracht und so weiter. Interessant ist, wo dieser Konflikt besonders zum Tragen kommt. Nämlich im Kontext von dem Haus Gottes. Ich weiß nicht, wenn ihr die Geschichte gelesen habt, habt ihr es vielleicht bemerkt. Auf dem Weg dorthin kränkt Penina die Hanna wegen der Kinder. Dort beim Haus Gottes werden Opfer dargebracht und man kann davon essen. Was macht der Elkanah? Er bevorzugt dort die Hanna und gibt ihr einen größeren Anteil. Ich dachte mir, normalerweise, wenn man zum Haus Gottes kommt, da würde man sich doch wenigstens in solchen Dingen zurücknehmen. Also wir machen das doch eigentlich mal. Da sind wir ja besonders fromm. Also so Konflikte sollten ja hier nicht unbedingt aufkeimen. Aber es ist, glaube ich, so, wenn eine Beziehung erstmal ordentlich zerrüttet ist, dann schafft man es nicht mal am heiligsten Ort, sich zurückzunehmen. Und das war bei denen so. Kurz zur Penina. Ich denke, uns ist klar, es ist böse, wie sie mit Hanna umgeht. Es ist immer übel, wenn man die Gabe Gottes verkennt und sich über die anderen erhebt, hier wegen der Kinder. Ich dachte da an 1. Korinther 4, Vers 7. Denn wer gibt dir den Vorzug und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Das ist häufig unser Problem. Wir erkennen in den Dingen nicht eine Gabe Gottes. Und dann passiert uns Folgendes, dass wir uns über den anderen erheben. Und lass uns immer wieder daran denken, das, was wir sind, das, was wir haben, das haben wir von Gott. Es gibt keinen Grund, sich über den anderen zu erheben. Was lässt sich zu Elkana sagen? Ich würde sagen, Elkana ist wirklich ein frommer Mann. Wir sehen das darin, ihm bedeutet das Haus Gottes sehr viel. Und wenn es um den Gottesdienst geht, dann versucht er, die ganze Familie mitzunehmen. Aber wie soll man sagen, er hat so, ja, vielleicht einen blinden Fleck und das Problem ist da die Vielehe. Vielleicht lag es auch daran, dass in Israel das alle so handhabten. Sie hatten mehrere Frauen gehabt und er hat sich da nichts dabei gedacht. Und wenn wir das so lesen, merken wir auch, er wird dafür gar nicht groß kritisiert hier in diesem Text. Kann man vielleicht diesen Hals so ein bisschen rausnehmen? Aber eins ist, glaube ich, wichtig. Gottes Dulden bedeutet nicht, dass er eine Sache gut heißt. Auch der Umstand, dass in Israel das alle so machten, bedeutet nicht, dass es für Gott in Ordnung ist. Ich wollte euch vielleicht mal einen Vergleich weitergeben. Also von der Königsherrschaft Sauls bis zur Gefangenschaft nach Babylon wurden die geforderten Sabbatjahre, alle 7 Jahre musste das Land ruhen, das wurde nicht eingehalten. Aber wenn ihr mal die Geschichtsbücher lest, merkt ihr, das ist da gar nicht ein großes Thema. Es wird nicht ständig kritisiert, dass man das nicht einhält. Und scheinbar legt dann ja Gott keinen großen Wert darauf, würden wir ja denken. Aber dann kommt der Prophet Jeremia kurz vor der Gefangenschaft und da wird eine Prophetie erwähnt. Und das können wir vielleicht mal lesen in 2. Chroniker 36, Vers 21. 2. Chroniker 36, Vers 21. Da wird erwähnt, dass das Gerichtsurteil kommt. Da heißt es, so wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt. Bis das Land seine Sabbate gefeiert hat, soll es ruhen, solange die Verwüstung währt, bis 70 Jahre vollendet sind. Und da wird uns eine Zahl genannt, 70 Jahre. 70 Jahre lang sollte das Land ruhen. Warum? Damit die Sabbate nachgeholt werden. Und da merken wir also, war es Gott doch wichtig gewesen. Und das sagt mir persönlich, lasst uns Gottes Reden ernst nehmen. Auch wenn Gott nicht immer wieder eine Sache wiederholt, sie immer wieder betont, nur weil er still ist, heißt es nicht, dass er plötzlich ein Ja gibt zu einer Sache, dass plötzlich die Sache in Ordnung ist. Und ich denke, oft sind ja auch die Konsequenzensprache genug. Das sehen wir ja in diesem Fall. Wie viele Probleme die Vielehe brachte. Und so sehen wir das auch in unserem Leben. Dann erzählen Geschwister, ich bin gebunden, habe keine Freude mehr. Ich merke einfach nicht, dass es im Glauben dass ich Fortschritte erlebe im Glauben. Ja, vielleicht liegt es ja gerade daran, dass du an einer Sünde festklammerst. Und auch wenn Gott dir das nicht sagt, darfst du wissen, es ist nicht in Ordnung. Ja, bereinige die Sache. Und dann wirst du das auch in den Konsequenzen wieder erleben. Wollen wir uns jetzt Hannas Gebet einmal genauer anschauen? Das sind die Verse 9 bis 18 und das wollte ich einmal vorlesen. Da wollen wir uns auch so ein bisschen auch aufhalten. Und eines Tages stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr, Wie lange willst du betrunken sein? Gib dein Wein von dir. Hanna aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Da antwortete ihr Eli und sprach, geh hin in Frieden, der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig aus. Und am anderen Morgen machte sie sich früh auf und betete an vor den Herrn, und sie kehrten wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkana erkannte seine Frau Hanna, und der Herr gedachte an sie. Wir sehen, Hanna schüttet hier ihr Herz vor Gott aus. Das ist ganz wichtig, wir dürfen unsere Not dem Herrn sagen. Sie tut das wirklich ohne Vorwürfe. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das wissen. Wir dürfen Gott sagen, wenn wir mit einer Situation nicht zurechtkommen. Und sie sagt ihm das. Wir merken beim Gebet, sie betet intensiv, sie betet lange, sie beharrt im Gebet. Da dachte ich auch an dieses Gleichnis vom ungerechten Richter. Da haben wir auch so eine Frau, eine Witwe. Sie kommt zu dem Richter und bettelt und bettelt. Und irgendwann gibt er nach. Und Jesus sagt, es liegt nicht daran, dass er besonders gütig oder barmherzig ist, sondern er ist einfach genervt. Und sagt, komm, jetzt kriegst du, ja, was du haben willst. Und jetzt dürfen wir daran denken, wie anders ist doch unser Gott. Wenn dieser genervte Richter, dieser ungerechte Richter, ihr gibt, was sie haben möchte, wie viel mehr Gott, der gütig ist. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte. Für mich ist einfach wichtig, lasst uns einfach dran denken, dass der Herr uns nicht einfach Dinge vorenthalten möchte. Manchmal bekommt man ja so einen Eindruck, gerade wenn etwas lange dauert. Ich persönlich glaube, der Herr will sich gerade in Nöten immer wieder an uns verherrlichen. Ich habe das heute schon erwähnt, die Geschichte vom Blindgeborenen. Da fragen die Jünger Jesus und sagen, naja, wer ist denn schuld daran, dass er so geboren wurde? War er das oder sind seine Eltern? Und dann kommt die Antwort Jesu, sagt, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Und da ist gerade dieses Thema ja sehr auffällig in der Bibel, dass die Unfruchtbare schwanger wird. Das wiederholt sich immer wieder in der Bibel. Die Sarah, die Rahel, hier die Hanna, im Neuen Testament die Elisabeth. Wir fragen uns, warum ist das so ein wichtiges Thema in der Bibel? Ich glaube, weil hier etwas ganz Wichtiges ausgedrückt wird. Wir leben in einer Zeit des Fortschritts, es läuft immer weiter, aber es gibt eine Sache, was wir nicht können. Wir können nicht aus Tod Leben machen. Das können wir nicht und das werden wir auch niemals können. Und darum geht es hier immer wieder. Von Abraham wird zum Beispiel gesagt, darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, und hier geht es um die Fruchtbarkeit, Nachkommen hervorgebracht worden. Und das müssen wir uns einfach merken. Gott wird am meisten verherrlicht, wenn er etwas Totes zum Leben erweckt. Dadurch wird er am meisten verherrlicht. Das ist für uns etwas Unmögliches. Und das dürfen wir auch wissen, deshalb macht er das auch mit uns. Er bringt uns auch in solche Lagen, wo es scheinbar aussichtslos erscheint. Tod. Und da will er Leben erwecken. Und so sehen wir das auch in dieser Geschichte. Also lasst uns nicht erschrecken, wenn wir in solche Situationen kommen. Gott hat dann etwas vielleicht ganz Besonderes auch in unserem Leben mit uns vor. Mich beeindruckt Hannas Gebetshaltung, das sehen wir in Vers 11. Dreimal in einem Vers spricht sie von sich als Magd. Und das macht deutlich, sie ist nicht anmaßend. Sie sieht sich wirklich als eine Bettlerin, wenn sie zu Gott kommt. Das dürfen wir gerne übernehmen. Die wichtige Frage lautet jetzt natürlich, Was würde sie damit machen, mit dieser kostbaren Gabe, wenn Gott sie es wirklich schenken würde? Und sie gibt Gott ein Gelübde. Solltest du mir diese Gabe geben, gebe ich sie dir zurück. Und eigentlich ist das Wahnsinn, dieses Denken. Ich meine, warum überhaupt dafür beten, wenn man es nicht mal behalten darf? Es macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber da merken wir, um was es ihr eigentlich geht. Sie wünscht sich keinen Sohn für sich selbst, sondern einen Sohn für Gott. Darum geht es ihr die ganze Zeit. Das werden wir an der ganzen Geschichte auch merken. Wir haben im Hauskreis, oder wir lesen gerade im Hauskreis, den Propheten Maleachi. Dort gibt es eine Aufforderung, an der gläubigen Ehefrau festzuhalten. Damals gab es das Problem, die haben die gläubigen Ehefrauen entlassen und sich irgendwelche fremden Frauen geholt. Und da wird eine Begründung gegeben, warum man an dieser Frau festhalten soll. Vielleicht ein bisschen kompliziert formuliert, aber da heißt es: Und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten, halt dieses gläubige Paar? Und dann die Antwort: Nach göttlichem Samen. So hütet euch denn in eurem Geist und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Hier wird das ausdrücklich gesagt: Gott wünscht sich göttliche Nachkommen. Das heißt, wir sollen eine Generation hinterlassen, die den Herrn liebt und ihm dient. Und das wünscht sie sich. Sie wünscht sich, einen Jungen zu haben, der im Reich Gottes unterwegs ist. Was lässt sich noch zum Gelübde vielleicht sagen? Ich glaube, es ist ein wirklich tiefgreifendes Gelübde. Sie weiht ihn ja als Nazireer, also Samuel war einer von diesen Männern, die unterwegs waren, der keinen Alkohol getrunken hat, der das Tote nicht berühren sollte. Und er war jemand mit langen Haaren, so wie wir das kennen aus 4. Mose 6. Das Interessante beim Nazirea-Gelübde, normalerweise war es zeitlich begrenzt. Aber sie setzt einen drauf und sagt: Gott, wenn du ihn mir gibst, dann für immer. Dann sollst du ihn für immer behalten, er soll immer ein Nazirea bleiben. Das spricht für diese Frau. Also das wollen wir uns merken, die Gaben, die Gott uns gibt, sollen dazu dienen, dass Gott etwas damit macht. Und das dürfen wir ruhig mal hinterfragen, auch in unserem Leben. Vielleicht hast du ja so ein großes, geräumiges Wohnzimmer, was dir der Herr geschenkt hat. Vielleicht solltest du dich fragen, was hat der Herr damit vor? Vielleicht sollte ich viel mehr Gäste einladen, vielleicht sollte bei mir ein Hauskreis stattfinden. Andere haben ein größeres Auto von Gott bekommen. Vielleicht heißt es da auch mal, Leute mitzunehmen. So können wir das durchgehen. Alles, was Gott uns schenkt, sollen wir ihm zurückgeben. Das ist Zweck der Sache. Dafür gibt er uns die Dinge. Ich glaube, uns alle verwundert dann später die Reaktion des Priesters Eli. Schon seltsam. Sie betet im tiefsten Kummer und er denkt, sie wäre betrunken. Und wir merken, dass er fährt sie ganz harsch an, sie soll den Rausch loswerden. Und ich dachte, es ist sowieso irgendwie so ein Kapitel der Missverständnisse. Wir haben das jetzt zwar nicht gelesen, aber das sehen wir zuerst bei dem Ehemann Elkana. Sie ist ganz traurig, dass sie keine Kinder hat. Ja, und dann kommt so eine Beschwerde von ihm und sagt: Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Also darum geht es ihr überhaupt nicht. Natürlich hat sie ihn lieb. Ja, und da merken wir schon, also irgendwie denkt er falsch über sie. Und hier sehen wir den Eli, der verkennt die Situation sowieso komplett. Eigentlich versteht keiner so richtig, wie es ihrer Seele geht. Aber wir fragen uns schon, wie kann ein Priester so daneben liegen? Vielleicht lag es ja an diesem traurigen Zustand in Israel. Ich weiß nicht, wie viele Leute dorthin kamen zum Haus des Herrn. Und vielleicht war es ja tatsächlich so, dass er betrunkene Festteilnehmer gesehen hat. Wir lesen das nämlich vorher von Aarons Söhnen in 3. Mose. Die waren tatsächlich betrunken und haben dort ihren Dienst so verrichtet. Das gab es. Wie auch immer, wir merken jedenfalls, dass es ihnen an einer klaren Sicht mangelt. Und ich glaube, es ist passend auch später, dass wir von ihm lesen, dass er wirklich buchstäblich erblindet. Das sagt etwas über ihn aus. Die Bibel warnt uns, dass wir die Dinge nicht zu schnell beurteilen sollen. Ich glaube, das Übel merken wir gerade in der heutigen Zeit. Da hört man sich nicht mehr so richtig zu. Schnell gehörst du in die oder die Ecke. Schnell wird auch ein Urteil über dich gefällt. Und das merkt man manchmal, wie Leute reden, eigentlich ganz sonderbar. Da gibt es immer so ein Vorwort, da heißt es ja, ich gehöre nicht dahin. Und dann darf er reden. Ja, und dann darf er sagen, wie er wirklich denkt. Und manchmal ist dasselbe auch in der Gemeinde. Da wird eine Aussage getroffen von einem Bruder, von einer Schwester und zack, hat man ein Urteil über ihn gefällt. Sogar manchmal in Gesten, Anbetungszeit, da erhebt plötzlich jemand seine Hände und dann sagt man, aha, du gehörst also doch in diese Ecke. Hat man auch gleich ein Urteil über ihn gefällt. Wir sind oft sehr, sehr schnell dabei. Die Jünger Jesu waren teilweise auch so gewesen. Sie beschweren sich bei Jesus, sagen, Meister, wir kennen da einen, der folgt dir nicht nach. Und der hat Folgendes gemacht, in deinem Namen hat er Dämonen ausgetrieben. Aber der gehört ja gar nicht zu unserer Gruppe. Und dann sagt Jesus Folgendes zu ihnen, wert es ihm nicht, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Geistliches Urteilsvermögen, gerade im Hinblick auf die anderen, zeigt sich darin, ob wir ein Anliegen für den Herrn erkennen. Und manchmal wurde ich auch schon sehr beschämt. Da habe ich einen Bruder gleich in eine Ecke gestellt. Dann sprichst du mit ihm und dann merkst du, er handhabt vielleicht die Dinge ein bisschen anders, aber der hat ein ganz großes Anliegen für den Herrn. Der ist auch für Jesus unterwegs. Auch wenn er vielleicht nicht in unserer Gruppe ist. Aber er liebt den Herrn. Und deswegen sollten wir lernen, nicht zu schnell zu sein, jemanden zu beurteilen. Hören wir erstmal hin, schauen wir genau hin. Nur weil Eli vielleicht nicht auf diese Art und Weise betete, heißt das noch lange nicht, dass sie es nicht ernst meinte. Und wir merken, sie meint es besonders ernst. Sie hat noch nicht mal Kraft, Worte auszusprechen, sie murmelt einfach. Was aber gut ist, Elis Zuspruch. Und das ermutigt die Hanna. Obwohl vorher dieser Vorwurf kam, als er ihr das wirklich zuspricht, dass Gott ihr gnädig sein soll, das ermutigt sie. Und das fand ich gut, auch deshalb, sie weiß ja nicht hundertprozentig, dass Gott das Gebet erhören wird. Aber sie sagt sich, ich habe jetzt alles getan, was ich konnte, und jetzt liegt das in den Händen Gottes. Wisst ihr, das ist der Glaube. Wir sind ja oft so dabei, da sagt uns jemand etwas, dann denken wir, naja, der will mich ja nur vertrösten oder nur einfach trösten. Sie sieht das ein bisschen anders. Sie sagt sich, genau darum habe ich ja gebetet. Und sie nimmt das als Wort vom Herrn. Auch eine wichtige Sache, uns geht es ja manchmal so, dass wir total am Boden sind, vielleicht großen Kummer haben, aber wir müssen eins lernen, im Kummer nicht zu zergehen. Und wenn der Herr uns ein mutmachendes Wort gibt und vielleicht auch durch den anderen, dann müssen wir es ergreifen. Und dann sollen wir das ergreifen und uns dann festklammern. Dann heißt es, weiterzugehen und dem Herrn einfach zu vertrauen. Ich habe das persönlich erlebt in der früheren Gemeinde. Wir hatten gerade ältere Geschwister, die um ihre Kinder gerungen haben. Ich kann mich erinnern, ein Bruder, 5 Kinder, alle ungläubig. Das war für ihn ein Riesenherzschmerz. Aber wisst ihr, das hat man den Leuten manchmal angesehen. Sie hatten nur dieses eine Thema. Das waren die Kinder. Und man hat die Sorgenfurchen gesehen in ihrem Gesicht. Sie konnten sich nicht mehr davon lösen. Und ich glaube, es ist nicht gut, dass wir die ganze Zeit so durch die Welt gehen. Mit einem Thema, was uns vielleicht kaputt macht. Wir müssen lernen, Gottes ermutigende Worte anzunehmen, uns daran festzuklammern. Und dann hören wir, und das ist wunderbar hier auch ausgedrückt, der Herr gedachte an sie. Der Alltag war wieder da, doch das Gebet war nicht umsonst gesprochen worden. Der Herr dachte immer noch daran. Mir geht es häufig so, ich bete für eine Sache und ich vergesse es auch oft. Ich weiß gar nicht, wofür ich gebetet habe vor ein paar Monaten und so weiter. Vielleicht waren es auch größere Anliegen. Das Tolle ist ja, der Herr behält das. Er denkt daran. Und zu seiner Zeit erhört er uns auch. Wir lesen, dass sie den Jungen Samuel nennt. Das heißt, von Gott erhört. Und das war eine ständige Erinnerung an alle, die mit ihr zu tun haben würden. Dieser Junge ist ein Gottesgeschenk. Es ist übrigens in ihrem ganzen Leben so gewesen, dass sich alles um Gnade dreht. Hannah, das bedeutet so viel die Begnadigte, und jetzt das Gottesgeschenk oder von Gott erhört. Sie hat eines verstanden, alles, was ich habe, kommt von Gott. Und nur wenn er mir gnädig ist, dann habe ich die Dinge. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Erkenntnis. Und das sollten wir auch weitergeben. Ich habe mich persönlich gefragt, drücke ich das auch so aus? Da schenkt Gott einem dies oder jenes, vielleicht sind es Kinder, vielleicht ein Auto, Arbeitsplatz. Ich denke, da sollten wir Gott die Ehre geben. Sollten das so ausdrücken auch vor den anderen. Ich ertappe mich dabei, dass ich dann sage, vielleicht, das habe ich von dem und dem geschenkt bekommen. Ich habe erzählt, das hat mir die Gemeinde geschenkt, das hat mir die Gemeinde gespendet. Aber warum kann ich nicht einfach mal sagen, das hat Gott mir geschenkt? Ich glaube, das ist uns oft unangenehm. Versucht das mal auf dem Arbeitsplatz, das so zu formulieren. Und dann merken wir, dann werden wir ganz hibbelig. Es fällt viel, viel leichter zu sagen, das habe ich von der Gemeinde bekommen, von der Kirche. Viel, viel einfacher. Aber wir sollten das lernen. Vielleicht ist das ein Jahr, wo wir uns das mal mitnehmen können, dass wir bewusst immer wieder sagen, das hat mir Gott geschenkt. Vielleicht gibt das auch hier und da auch mal ein Gespräch. Kommen wir zu den letzten Versen in Kapitel 1. Wir lesen, dass Samuel entwöhnt wird und dem Herrn geweiht. Ich kann das jetzt nicht alles vorlesen, ist doch zu viel. Ich persönlich glaube, diese Verse sind eine ganz große Herausforderung. Hier heißt es, Hannah behielt ihren Sohn Samuel bis zur Entwöhnung. Und in der antiken Welt war es so, dass man bis zu 2 oder 3 Jahren die Kinder gesäugt hat. Und sie hat sich wahrscheinlich gedacht, bis dahin würde dann auch für Eli und die Priesterschaft der Samuel dann auch keine große Last mehr sein. Aber hier gibt es doch eine wichtige Formulierung in Vers 24 am Ende. Aber der Knabe war noch sehr jung, ein paar Jahre alt. Und die Frage ist, wie ist eine Mutter dazu fähig, einen Jungen vielleicht von 3 Jahren abzugeben? Übrigens, dem Elkanah scheint das sogar ein bisschen spät zu sein. Der macht nämlich immer seine Pilgergänge zum Haus Gottes und sie sagt, ich komme noch nicht mit. Ich bleibe mit dem Jungen zu Hause. Später werde ich mal mitkommen. Und er hat so ein bisschen Bammel, dass sie es nur hinauszögern möchte. Er sagt, es ist gut, mach das so. Aber dann drückt er doch aus, ich hoffe, dass Gott dies hinauszögern uns nicht krumm nehmen wird. Das sagt er in Vers 23. Aber wir merken später, es geht ihr gar nicht um ein Hinauszögern des Gelübdes, sondern sie möchte den Jungen vorbereiten für das Gelübde. Und das ist ein Riesenunterschied. Und dann, als es darauf ankommt, erscheint sie in Silo und er übergibt diesen Jungen dem Herrn. Und sie formuliert das so, sie sagt, vorher hat der Herr an mich gedacht. Das hatten wir gelesen. Und jetzt bin ich dran und jetzt gedenke ich an mein Gelübde. Es ist schwierig. Überlegt mal, ihr habt diesen kleinen Jungen 3 Jahre oder so großgezogen und jetzt müsst ihr ihn tatsächlich abgeben. Und so manch einer von uns hat das wahrscheinlich dann schon gewagt und hat gesagt, vielleicht machen wir es doch nicht auf diese drastische Art und Weise. Ich weiß das von mir, wo der Herr an mich gedacht hat und ich dann doch zurückgerudert bin am Ende. Mir vielleicht einen anderen Weg überlegt habe, der nicht so schwierig ist. Und das müssen wir einfach sagen, diese große Herausforderung hat sie gemeistert. Sie hat gesagt, und ich mache es jetzt wirklich. Gäbelein hat das treffend ausgedrückt, Hannah gab den Herrn zurück, was er ihr so gnädig gewährt hat. Das sollte bei all unseren Gebetserhörungen der Fall sein. Für den Priester Eli ist jetzt natürlich am Ende interessant, was dieser Junge für Voraussetzungen mitbringt. Was hat er zu Hause gelernt in diesen paar Jahren? Und jetzt tritt dieser Samuel auf die Bühne und jetzt je nach Übersetzung, aber Vers 28, schaut euch mal das Ende an, da heißt es, und er betete dort den Herrn an. Das ist das allererste, was über diesen Jungen gesagt wird. Und er betete dort den Herrn an. Und das ist mir nochmal bewusst geworden. Beten ist das Höchste, was du deinem Kind beibringen kannst. Es gibt nichts Höheres. Es ist so wichtig, und doch wirst du es feststellen, das lernst du oft noch nicht mal auf einer Bibelschule. Da hast du alle möglichen Fächer, aber es kann dir tatsächlich passieren, dass du nicht viel übers Beten gelernt hast. Aber wir merken auch, schon den Jüngern war das wichtig. Sie kommen zu Jesus, während er betet, und sie beobachten ihn. Und dann stellen sie eine Bitte und sagen, bring uns das Beten bei. Das hat nämlich der Johannes, der Täufer, seinen Jüngern auch beigebracht. Das ist die höchste Schule, die es gibt. Beten lernen. Vielleicht denkt ihr, naja, beten. Jeder Gläubige kann doch beten, ist doch egal. Jeder kann doch sagen, was ihm auf dem Herzen liegt. Nee, die Bibel spricht eine andere Sprache. Beten muss gelernt werden. Wir sollen das Richtige beten und wir sollen auch auf eine Art und Weise beten, wie es dem Herrn gebührt. Jesus drückt das mal so aus, in Geist und Wahrheit sollen wir anbeten. Und dieser Junge mit ein paar Jahren hat das gelernt von einer betenden Mutter. Das ist natürlich die Voraussetzung. Bei ihr hat er alles abschauen können. Und das wünsche ich auch uns, dass wir das den Kindern, den jungen Leuten beibringen, zu beten. Liebe Brüder, betet hier in der Gemeinde, betet laut, damit andere hinhören können, wie ihr betet. Wie wollen wir es denn sonst lernen? Das machen wir, indem wir auch hinhören, wie andere beten. Schließen wir ab mit den letzten 10 Versen, Kapitel 2, passend dazu natürlich ein Gebet. Das Gebet der Hanna hat ganz starke Parallelen zum Gebet von der Maria in Lukas 1. Können wir jetzt natürlich nicht alles durchgehen, aber das ganze Gebet beschreibt eigentlich einen Kontrast. Sie sagt immer wieder, Herr, hier ist der Niedrige und den wirst du erheben. Da ist der Hohe, den wirst du erniedrigen. Und wir merken, das ist natürlich auch eine Anspielung, ja, auf die Auseinandersetzung mit der Penina. Schaut euch nur mal Vers 5 an, das Ende. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Da merken wir schon, da geht es auch um die Auseinandersetzung. Von der Struktur her sehen wir, dass sie zum Ende hin einen Blick in die Zukunft richtet. Sie spricht da als eine Prophetin. Und sie ist übrigens die erste überhaupt oder die erste Person in der Bibel, die einen Begriff benutzt. In Vers 10, sie spricht dort von dem Gesalbten, dem Messias. Dieser Begriff kommt vorher in der Bibel nicht vor. Und da merkt ihr auch, wie geistlich diese Frau ist, welchen Einblick sie hat in Gottes Dinge. Wir lesen Vers 1, und Hanna betete und sprach, mein Herz freut sich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht durch den Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde. Das Gebet beginnt mit Freude. Also ich hätte es ihr nicht übel genommen, wenn erstmal Tränen geflossen wären und sie ihr Leid klagt, wie soll sie jetzt alleine zurechtkommen, ohne diesen Jungen. Aber sie sagt, ich freue mich. Ich freue mich, was der Herr an mir getan hat. Wenn er nicht in meinem Leben gewirkt hätte, was wäre ich gewesen? Ich hätte nichts gehabt, keinen Jungen. Und jetzt darf ich ihn zurückgeben dem Herrn. Und sie benutzt das Wort Horn, ein Begriff auch für Stärke. Steht auch in Nehemia, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das macht uns stark. Und einen Vers möchte ich jetzt auch zusammenfassend ja noch mal kurz auslegen. Das ist Vers 3. Da sagt sie, redet nicht viel von hohen Dingen, Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß, und von ihm werden die Taten gewogen. Sie fordert uns auf, redet nicht von hohen Dingen. Wir Menschen sind ja so, wir spucken oft große Töne. Wir reden gerne über uns und das, was wir alles erreicht haben, stellen uns auch gerne über andere, so wie die Penina zum Beispiel. Und vor Menschen ist das manchmal so, die lassen sich schnell beeindrucken. Wenn jemand große Töne spuckt, dann bewundern ihn vielleicht alle möglichen. Aber hier heißt es, am Ende werden die Sachen ins rechte Licht gerückt. Das kommt nämlich auf Gottes Waagschale. Und dann stellen wir Folgendes fest: Oft all das Große oder was wir aus uns gemacht haben, ist bei Gott sehr, sehr leicht. Bei dem König Belsazar war das so, der große König, der groß auftrat auf seinem Fest. Da kann Gott nur zu ihm sagen, du bist auf einer Waage gewogen und du bist zu leicht erfunden worden. Ja, das lässt uns bei Gott oft sehr, sehr tief sinken. Die Frage ist doch, was sollen wir Gott bringen? Was hat bei Gott Gewicht? Hannah spricht hier über Niedrigkeit, über Armut, über Schwachheit. So sieht sie sich und das hat sie vor Gott gebracht. All das Kleine, das Geringe. Und das hat bei Gott ganz großes Gewicht gehabt. Und bei ihr sehen wir das, dass es bei ihr aufwärts geht. Und das wünsche ich auch uns persönlich, dass Gott uns diese Einstellung gibt, gerade für das neue Jahr, dass wir diese Sichtweise bekommen. Denn das ist die rechte Sichtweise über unser Leben. Was sind wir schon? Niedrig, schwach, wir sind eigentlich arm vor Gott. Und wenn wir das immer wieder täglich vor ihm bringen, werden wir eins merken, es geht hoch. Und ich glaube, es wird besonders sich ausdrücken, auch in unseren Gebeten. Ich weiß nicht, was ihr euch vorgenommen habt. Ich habe mir eins vorgenommen. Ich will deutlich mehr beten. Ich will deutlich mehr vor Gottes Angesicht treten. Ich will ihm das immer wieder sagen, dass ich klein bin, gering bin. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott etwas daraus machen wird. Amen.